Pommes tot-weiß.
Trauertrends, wie immer heiß und fettig serviert, von Maike
und Katharina. Hallo Maike.
Hi Katharina.
Wie geht es dir?
Gut, wie geht's dir?
Mir geht's auch gut, ja.
Klingt doch gut. Ja. Das sind doch schon mal gute Voraussetzungen für eine astreine Podcast-Folge.
Absolut, ja. Aber Maike, ich muss ja sagen, unsere letzte Podcast-Folge ist mir noch ein bisschen in Erinnerung geblieben und hat mich auch noch ein bisschen beschäftigt. Vor allem so das Thema Selfie am Sarg. Erinnerst du dich?
Ich erinnere mich, dunkel, ja.
Ja. Wir haben ja über den Papst gesprochen, für alle, die vielleicht unsere letzte Folge noch nicht gehört haben. Unbedingt solltet ihr die anhören. Es ging um den Tod des Papstes und dass eben viele zu seinem Sarg gepilgert sind und dort Selfies am offenen Sarg eben mit seinem Leichnam gemacht haben. Und das hat mich schon irgendwie bewegt und mich gefragt, ja, warum macht man das?
Mich hat es vor allem irritiert, das habe ich ja schon letztes Mal ausgeführt, dass in mir Irritierung hervorruft. Ja, und das ist tatsächlich, also nach wie vor, es hat sich leider bisher keiner gemeldet. Hier nochmal ein Aufruf an denjenigen, der sich anonym dazu äußern möchte, falls er das getan hat. Wir wären wirklich sehr interessiert und auch vollkommen wertungsfrei. Ich wüsste wirklich gerne, warum Menschen, also dass ich wüsste gerne, was derjenige sagt, warum er das tut. Aber gut, also wir haben uns dann ja auch so ein bisschen gefragt schon, welchen Nutzen hat das? Und ist es am Ende irgendwie nur Voyeurismus oder ist es dieses, ich bin da gewesen oder ist es tatsächlich? Und da wollen wir heute in der Folge ein bisschen drüber sprechen. Vielleicht tatsächlich doch ein Erinnerungsstück. Ist es modernes, wenn man die Kamera zückt und sich und den Leichnam fotografisch noch einmal festhält? Also hilft es bei der Trauer? Ist es wichtig für den Menschen, um diesen Verlust zu verarbeiten?
Vielleicht auch, um ihn zu begreifen.
Um ihn, ja, meinst du, dass das ein Aspekt sein könnte? Also kannst du dir das vorstellen?
Ja, ich kann mir das schon vorstellen. Also ich glaube so dieses, man hat ja nur wenige Minuten, vielleicht sogar nur wenige Sekunden wahrscheinlich an diesem Sarg. Und vielleicht kann so ein Foto ja auch hilfreich sein, diesen Moment einfach nochmal zu begreifen, dass dieser Mensch jetzt wirklich tot ist. Vielleicht jetzt nicht unbedingt beim Papst, aber ich habe so einen Gedanken.
Du warst beim Papst und hast ihn fotografiert.
Nein. Ich kenne eine Person, der ihr Mann ist gestorben, also es ist schon sehr, sehr viele Jahre her und ist damals an Krebs gestorben. Und sie hat tatsächlich so diese Krankheit, also wo er am Ende nicht mehr gut aussah, hat sie fotografiert und auch als er tot war, hat sie ihn fotografiert. Sie kam aus Südamerika und vielleicht ist es auch so ein kulturelles Ding, ich weiß es tatsächlich nicht, aber für sie war das total normal und sie hat mir dann auch diese Fotos gezeigt und vielleicht hat es ihr tatsächlich geholfen, diese Situation zu begreifen. Daran hatte ich einfach gedacht.
Ey, das ist ein richtig wichtiger Aspekt. Wir gucken da mit unserer deutschen Trauerkultur drauf, in der es das nicht gibt. Da kommen ja Menschen aus aller Welt zum Papst, um sich zu verabschieden. Vielleicht haben wir da auch mit, oder habe ich da auch mit meinem Hochmut irgendwie da vorverurteilt. Vielleicht hat es tatsächlich auch eine Bedeutung in anderen Kulturen, das festzuhalten.
Also, oder es ist gar nicht so schlimm. Für uns ist es jetzt irgendwie vielleicht pietätlos oder so. Und in anderen Kulturen ist es halt was Besonderes und irgendwie ist es was ganz Wertvolles und auch vielleicht was ganz Normales.
Wollte ich sagen, vielleicht auch was ganz Normales. Das wissen wir natürlich nicht. Das kann natürlich auch irgendwie ein Beweggrund sein, dass man sagt, dass sie es nicht verstanden haben, warum sie es nicht dürfen sollten. Und ich kann natürlich auch den zeitlichen Aspekt verstehen, dass man sagt, all die Zeit, die ich bräuchte, um mich von dieser Person oder dieser Position auch, die er bekleidet hat, zu verabschieden, die habe ich da nicht vor Ort, weil ich mir nicht die Zeit nehmen kann, die ich bräuchte. Das ist ja auch etwas, was, wenn eine Beerdigung im privaten oder eine Abschiednahme im privaten Rahmen stattfindet, in der Regel ja so ist, dass man sich die Zeit nehmen kann, die man benötigt, um sich zu verabschieden und man so lange dort stehen darf, wie es einem gut tut und man das selber beenden darf. Und dort wurde man ja durchgeschleust. Es ist ja gar nicht möglich gewesen, diese Menschenmassen, diesen Menschenandrang dort anders zu verarbeiten, als zu sagen, du kannst ganz kurz mal schauen und dann musst du bitte weitergehen. dass es vielleicht auch Menschen nicht gereicht hat, um es zu begreifen, wie du schon sagst, ist vielleicht auch ein Argument, dass die so gesagt haben, ich muss es nochmal irgendwie auf diese Art und Weise nochmal verstehen und mir nochmal wieder hochholen, damit ich das abschließen kann für mich, weil es einfach zu kurz war, weil ich mir nicht die Zeit nehmen konnte, die ich gebraucht hätte.
Mhm. Ja, aber du hattest ja am Anfang auch diesen Aspekt genannt, ist es ein modernes Erinnerungsstück? Hast du es schon mal auf Trauerfeiern erlebt, dass dort auch Fotografen, Fotografinnen dabei waren oder dort Fotos gemacht wurden?
Du meinst wie so ein Pendant zu Hochzeitsfotos oder so?
Genau.
Ich kenne es tatsächlich von meiner Familie, hat Bestattung gemacht. Und da kenne ich es schon, dass man Bilder macht von dem Arrangement mit dem Sarg und den Blumengestecken, um das nochmal festzuhalten. Ich muss auch sagen, dass ich persönlich mir die Fotos, die ich dazu vorliegen habe, nicht nochmal angeguckt habe und dass es für mich auch nicht relevant ist und tatsächlich es noch nie erlebt habe, dass dort Fotografen angewiesen sind während der Trauerfeier.
Mhm.
Ich weiß auch nicht, inwieweit man die Bilder, es wäre mal ganz ein spannendes Projekt, das so festzuhalten, also wenn das jemand erlauben würde. Es ist halt etwas, was tatsächlich ja, wenn du nicht prominent bist, in einem Rahmen passiert, der nicht dokumentiert wird. Diese Trauerfeiern haben wir tatsächlich ja nur in den Rahmen, in denen Menschen in der Öffentlichkeit zu Grabe getragen werden und man dort die Familie sieht und ja.
Ja. Also ich weiß tatsächlich von einer Bekannten, die das gemacht hat. Der Vater ihrer Kinder ist gestorben und die Kinder waren noch recht jung. Ja, sie hat gesagt, sie hat das halt damals dokumentiert fotografisch, um es eben auch den Kindern irgendwann auch nochmal zeigen zu können. Also klar waren die bei der Trauerfeier dabei, aber einfach um das festzuhalten, um dass sie es sich auch nochmal anschauen können, wenn sie vielleicht was älter sind und Fragen haben oder das nochmal auf eine andere Art betrachten wollen. Und das fand ich eigentlich eine ganz schöne Idee. Wir halten so viel fotografisch fest und das ist so der letzte Moment. Warum eigentlich nicht? Also ich habe es als Trauerrednerin selbst tatsächlich jetzt auch noch nicht erlebt. Das Einzige, was ich mal hatte, ist, dass bei verschiedenen Trauerfeiern dann eben zum Beispiel auch die Rede aufgenommen wurde oder dass wir sie gestreamt haben, weil Menschen eben im Ausland auch daran teilnehmen wollten. Das habe ich erlebt. Aber
und du dokumentierst deine Rede ja auch und man kann sie dann noch erwerben, ne? Also das heißt, du deine Rede, die du für den Verstorbenen schreibst und für die Trauergemeinde, die
genau, die
bekommen sie im Anschluss.
Die Zugehörigen bekommen die Rede, genau. Ja, ich finde es auch, man kann natürlich nicht, ich weiß nicht, wie du es damals bei deinem Vater erlebt hast. Ich weiß nicht mehr viel von unserer Rede, die aber auch schlecht war. Aber ich finde, man kann das auch gar nicht alles so aufnehmen.
Gottes Willen, man ist so mit seinen Emotionen,
genau,
seiner Lieben irgendwie beschäftigt, dass man guckt, dass man irgendwie den Kopf über Wasser hält, emotional, so. Absolut gar nicht. Aber für mich war es auch nicht so relevant. Also ich habe mir die Rede auch nie wieder durchgelesen. Hast du dir die Rede nochmal durchgelesen?
Ich habe sie nicht bekommen damals.
Ach so. Ich weiß auch gar nicht, ob wir die bekommen haben.
Mm. Also ich weiß noch 3, 4 Aspekte, die er genannt hatte, die überhaupt gar nichts mit meinem Vater zu tun hatten. Und mehr weiß ich von der Rede auch nicht mehr.
Dann ist es ja sowieso auch, muss man die ja gar nicht nochmal lesen, wenn er wie so misslungen war. Dann.
Genau. Ja.
Aber du bereitest deine Trauerreden ja auch so vor, dass es in der Regel ja auch noch eine kleine Aktion gibt, richtig? Also es gibt ja noch so Dinge, die sich dann die, ich sag Trauergemeinde, was kann man denn noch sagen? Die
Trauergäste.
Genau, die Gäste, die zur Trauerfeier kommen, sich mitnehmen oder die nochmal geteilt werden. Du hast ja häufig auch Süßkram am Start und so, wenn ich mich da richtig erinnere. Das sind ja auch irgendwie nochmal schöne Erinnerungsmomente, die man sich mitnehmen kann, auch wenn man die vielleicht vor Ort verzehrt. Aber ich glaube schon, dass da ganz viel hängen bleibt, wenn man da, ich kann mich, meine ich, an einmal erinnern, dass du gesagt hast, dass du da Lakritz verteilt worden oder so. Ist natürlich super streitbar, diese Süßigkeit, aber ich glaube, dass diejenigen, die danach Lakritz essen werden, immer auch ein bisschen an den Verstorbenen oder die Verstorbene denken werden und das irgendwie damit verbinden. Ich finde das irgendwie auch eine ganz, ein schönes Trauergeschenk, ein schönes Mitgebsel.
Ja, genau. Ich arbeite viel mit Metaphern in meinen Reden, weil ich finde, das bleibt einfach hängen. Und das ist das, was ich finde, wenn man ein Bild erzeugen kann in den Köpfen der Menschen, die da sind, dann ist das auch, was da bleibt. Und passend zu dem Bild, also wenn man mit Metaphern arbeitet, hat man ja immer die Möglichkeit, eben auch ein kleines Mitgebsel sich auszudenken, passend dazu. Das gibt es bei mir immer. Und genau, wenn es passt zu der Person und zu den Zugehörigen, dann gibt es natürlich auch Süßigkeiten oder halt was zum Mitgeben oder wie auch immer. Das kommt eben darauf an natürlich, was mir da erzählt wird. Und wir haben schon mal gemeinsam, ich weiß noch genau, wo ich das erste Mal Schokolade am Grab gegessen habe mit den Gästen. Und alle waren so ein bisschen, okay, aber alle fanden es total schön und es war ein besonderer Moment, ja. Und ich glaube, das ist eben das, was am Ende hängen bleibt. Und ich glaube, bei jedem Stück Schokolade oder bei jedem Stück Lakritz wird man dann eben wieder positiv daran erinnert und eben auch an dieses Gemeinschaftsgefühl erinnert, weil da sitzen dann eben 10, 20, 50 Leute, die eben das gemeinsam machen. Und ich glaube, das ist das Tröstende und Verbindende am Ende.
Ja, und da denke ich mir, ist das nicht die viel schönere Alternative als Fotos. Also die haben bestimmt auch ihren Nutzen und ihren Mehrwert und helfen, Dinge nochmal nachvollziehen zu können. Aber ist es nicht noch viel wichtiger, mit anderen Sinnen in Verbindung zu treten und die Verbindung zu spüren? Und ist das nicht noch viel nachhaltiger, womit wir ja im Prinzip bei unserem Anfang unseres Podcastes sind, über Sinne in Erinnerung kommen? Und genau das halt, ne, wenn man dann irgendwie die Tafel Schokolade, die derjenige oder die Geschmacksrichtung Schokolade, ich sag mal Geschmacksrichtung bei Schokolade, auf jeden Fall,
ja, Sorte.
Sagt man? Sorte war das Wort. Dann verbindet, also ich hätte das sofort, ich hätte sofort eine Verknüpfung, wenn das ein, jemand gewesen wäre, der mir wichtig gewesen wäre, dann hätte ich da sofort, habe ich auch heute noch bei Dingen mit meinem Vater zum Beispiel, dass ich da bei gewissen Dingen an ihn denke und viel mehr, also ich glaube, dass mir das viel mehr hilft, weil es auch diese positive Verknüpfung ist. Man hat, das ist ja so wichtig in den Abschiedszeremonien, dass es irgendwann in Leichtigkeit aufgelöst wird. Zumindest, dass es diesen Versuch gibt, mit Hoffnung daraus zu gehen und die Schwere aufzulösen, die entsteht, die ja entstehen muss auch, die ja einfach da ist. Das ist ja das, worum es geht am Ende. Und das ist, was den Knoten so löst, die Aktionen, die du dann, die ja auch super individuell sind, wie du sagst, dass das nochmal verbindet und irgendwie der Teil ist, an den man sich gerne erinnert. Ich zumindest. Also ich möchte das auch nicht, also es gibt vielleicht auch Menschen, die sagen, oh Gott, seitdem kann ich Nuss-Nougat nicht mehr essen. Ich möchte da niemanden, mag auch eine Reaktion sein, dass man jemandem das damit verdirbt. Aber bei mir wäre das nicht so. Auch ich mich einfach wahnsinnig gerne erinnere und ich mir immer genau solche Dinge zum Erinnern suche. Genau dieses, das Schön.
Ja, ich glaube, es geht am Ende vor allem um ein, was du auch sagst, dieses Thema Leichtigkeit, aber vor allem um ein positives Gefühl, was einfach da ist. Und das versuche ich natürlich auch mit meinen Worten und mit diesen Gesten dann eben zu schaffen. Und ich habe tatsächlich diese Woche noch von einer Zugehörigen eine Nachricht bekommen, wo ich ihren Papa vor 2 Jahren beerdigt habe und die sagte, oh, du hast so ein schönes Gefühl bei uns hinterlassen. Ich weiß noch genau die Aktion, was ich ihm mitgegeben hatte. Wir hatten am Ende auch noch Luftballons, auch ich weiß, das ist auch umstritten, das Thema, aber es war einfach ein wunderschöner Moment und sie hatte mich jetzt für eine andere Trauerfeier angefragt und die ich leider nicht annehmen konnte, aber eine andere Trauerrednerin, die ich kenne, hat übernommen, die mir das nochmal schrieb, dass ich bei dieser Familie ein wunderbares Gefühl hinterlassen habe. Und ich glaube, das ist eben das, was wir schaffen müssen, vor allem als TrauerrednerInnen, dass die Menschen sich auch nach 2 oder 5 Jahren mit einem positiven Gefühl an diesen Moment erinnern. Und ich weiß nicht, ob das über Fotos geht, natürlich. Vielleicht erinnert man sich dann nochmal, wie die Situation war, wie das Blumengesteck war etc. Aber ich glaube, es geht, wie du sagst, eher dann über die Aktion, über die Worte, die dort oder die Aktion oder das gemeinsame Erinnern, auch mit den anderen. Also ich finde es auch total wichtig, dass man sich dann nach einer Trauerfeier zusammensetzt, ja, dieser sogenannte Trauercafé, dass man das macht und dort nochmal Erinnerungen austauscht. Also da kann ich auch nur alle zu ermutigen, die vielleicht auch als Gäste bei diesem Trauercafé dabei sind, einfach schöne, lustige Geschichten zu erzählen und gemeinsam zu erinnern. Das hilft den ganz nahen Zugehörigen einfach auch so sehr.
Da bin ich ja auch ein riesen Fan von. Das ist ja auch so ein verbindendes Gefühl von Leichtigkeit, die zurückkehrt, ne? Also ich, all die Leichenschmause oder Trauercafés, an denen ich fühle, dass heute noch, auch wenn das schon Jahre, Jahrzehnte teilweise her ist, fühle ich das heute noch, wie Entspannung in den Körper zurückkam und auch diese Erleichterung, die natürlich abfällt, wenn du die Beerdigung, das ist ja auch nochmal so ein großer Akt davor, den du vor dir herschiebst und dann ist dieser Tag und du weißt nicht, wie gut du ihn überstehst, du weißt nicht, wie gut du dich, ich will nicht sagen im Griff hast, niemand muss dich im Griff haben, aber trotzdem, man möchte ja irgendwie auch jetzt nicht da vollkommen irgendwie emotional.
Fassung verlieren, ja.
Ja, genau. Ich glaube, dass das so viel Energie zieht, dass man diese Erleichterung und diese Leichtigkeit, die dann zurückkehrt, und das hatte ich glaube, in der letzten Folge dann ja auch schon gesagt, ne, dieses gemeinsame Geschichten teilen, das hat so eine Schönheit in sich, dass ich da niemals drauf verzichten wollen würde. Das finde ich fast neben der Abschiedszeremonie den wichtigsten Part von Beerdigungsritualen.
Die Ausgangsfrage war ja, ist so ein Selfie oder so ein Foto ein modernes Erinnerungsstück? Wollen wir Erinnerungen als modernes? Also es ist ja eigentlich kein modernes, es ist ja eigentlich das, was eh und je schon immer da war, dass man diesen Leichenschmaus, Trauerkaffee hat, dass man sich gemeinsam erinnert. Ist das eigentlich das Nonplusultra der Erinnerungsstücke?
Ich finde, es ist kein Erinnerungsstück, es ist ein Ritual, was in Erinnerung bleibt, was hilft, zumindest mir, aber ich möchte dazu auch sagen, dass ich keine traumatischen Verabschiedungen hatte. Das ist auf jeden Fall nochmal ein riesiger Unterschied, das mir geholfen hat, die Beerdigung und den Abschied in einem Teil zu verorten, meiner Erinnerung, der irgendwie heilsam gut war, mit dem ich gut leben kann, so der für mich so stimmig ist und in Ordnung für das, was es nun mal war, halt ein Abschied. Erinnerungsstücke, finde ich, ist nochmal was ganz anderes und ist auch ein super komplexes Thema. Das ist auch neben der Trauer an sich auch nochmal super individuell, was einem hilft, die Erinnerung auf eine positive Art und Weise lebendig zu halten.
Hast du ein besonderes Erinnerungsstück?
Nein, tatsächlich nicht. Nee. Okay. Du? Doch, du hast eine Kette, oder?
Ja, die Kette habe ich ja verloren.
Hast du mir das schon erzählt? Ich glaube, das hast du mir noch nicht erzählt.
Doch, bestimmt. Das war wirklich richtig schlimm, weil mein Papa hatte immer so eine silberne Kette, so eine ganz lange mit einem Kreuz dran. Und ich habe die halt kurz nach dem Tod dann von meinem Papa, habe ich die halt angezogen und habe die nie mehr ausgezogen, weil das war irgendwie so meine Verbindung zu ihm. Und dann, ich mache ja Wassersport. Zum Wassersport habe ich sie halt immer ausgezogen, weil ich Angst hatte, sie zu verlieren. Und dann muss sie mir aus meiner Tasche gefallen sein. Und ich bin wirklich diesen Weg 5000 Mal abgelaufen. Ich war 5000 Mal an dieser Stelle. Ich habe wirklich, es war nochmal ein Verlust für mich, der richtig schlimm war. Weil ich dachte, oh Gott, jetzt habe ich seine Kette verloren. Also es war furchtbar. Und dann habe ich versucht, okay, wie kann ich damit jetzt umgehen? Und wie kann ich mir irgendwie einen Ersatz schaffen, der an mir dran ist und den ich nicht verliere. Total, also ja, es war schon irgendwie...
Ein Tattoo.
Genau, es wurde ein Erinnerungstattoo. Ja, es wurde ein Erinnerungstattoo mit seiner Schrift. Ja, ich habe mir halt ein paar Worte, die er geschrieben hat, tätowieren lassen mit einem schönen Bild dazu und ja.
Ich habe es ja probiert, genau, weil ich eben auch kein Erinnerungsstück so richtig habe und weil es auch einen riesen Unterschied gibt zwischen Aufbewahrungsdingen, also Dinge, die man irgendwie so übernimmt und dem, was emotional aufgeladen ist mit Erinnerung, was einen sofort irgendwie zurückversetzt in tolle gemeinsame Geschichten und Erfahrungen. Und du kennst meine Abschlussarbeit, aber in meiner Abschlussarbeit ist ja einmal versucht, eine Methode zu erarbeiten, in der man sich ein Erinnerungsstück neu schaffen kann, indem man es aus einer alten Erinnerung neu produziert und mit diesen Erinnerungen und mit dieser Geschichte auflädt. Und das ist schon durchaus ein bisschen komplexer, aber ich war überrascht, wie gut es am Ende funktioniert. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen zu komplex, um es jetzt hier noch in dem Podcast nochmal ausführlich zu erzählen. Können wir vielleicht noch, vielleicht mache ich mal eine eigene kleine Sonderfolge drüber.
Aber wollen wir nicht. Vielleicht können wir ja auf unserer Instagram-Seite mal etwas dazu einen Post machen.
Können wir mal einen Post machen, ja.
Ja, weil
vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, den es interessiert.
Ich liebe ja dein Abschlussstück. Es ist so wunderschön und wir müssen auch immer noch, oder ich wünsche mir ja sehr, dass du das auch wirklich, diesen Prozess einmal mit mir durchgehst, weil es ist wirklich ganz liebevoll, wie du das gestaltet hast und so schön nachvollziehbar. Und für alle, die sagen, oh, ich habe kein Erinnerungsstück oder mir fehlt da irgendwie was, also geh zu Maike und mach diesen Prozess. Es ist wirklich fantastisch.
Ja, das auf jeden Fall. Also da habe ich gemerkt, man kann sich das ein Stück schon auch zurückholen und man muss ein bisschen tiefer graben. Aber dann gibt es das und dann lassen sich da ganz viele Erinnerungen irgendwie wecken und lebendig halten. Das fand ich super spannend. Und auf der anderen Seite habe ich eben auch im familiären Kreis gemerkt, wie das ist manchmal auch gar nicht so einfach ist, für voll genommen zu werden, wenn man sich Erinnerungsstücke erstellen lassen möchte. Es gibt auf jeden Fall einen Markt, aber man muss da an die richtigen Leute geraten, die sich auf sowas spezialisieren. Ich weiß, dass meine Mama damals mit dem Ehering dann zum Goldschmied gegangen ist und gesagt hat, ich habe hier den Ehering von mir und ich habe den von meinem verstorbenen Mann. Ich weiß nicht, was ich dann machen soll. Mhm. Ich hätte gern etwas, was Neues.
Ach, schön.
Weil das Alte tut weh.
Mhm.
Und es gibt ja diese Witwenringe, da werden ja miteinander verschmolzen. Und dann sagte er, ja, das würde man ja nicht mehr machen, das wäre ja alt. Und wie könnte sie nur? Und nee, sowas würde er nicht anfertigen. Und dann hat er sie im Prinzip wieder zum Laden geschmissen, wäre jetzt aber, sie ist dann gegangen und war so vor den Kopf gestoßen, weil das auch so wenig empathisch war, wie er ihr da entgegengetreten ist, sodass sie dann sich jemand suchen musste, der ihr da geholfen hat, da ein schönes Schmuckstück, ein neues daraus zu kreieren. Es ist tatsächlich manchmal nicht so einfach. Und da fehlt tatsächlich auch ein Stück Sichtbarkeit von Trauer und Trauerkultur. Da merkst du halt, dass wir halt in manchen Teilen und gesellschaftlich manchmal noch nicht so weit sind und dass dann Leute sehr unempathisch reagieren, weil sie irgendwie wahrscheinlich einfach überfordert und dachte, oh Gott, man kann auch viel falsch machen. Man kann natürlich auch viel falsch und kaputt machen, aber das war hochgradig unsensibel und wahrscheinlich erst.
Ja, voll traurig, wirklich. Ich finde das ja schon ganz toll von deiner Mama, so diesen Schritt zu gehen und zu sagen, oh, ich verändere jetzt hier auch was und ich suche mir jemanden, dem ich das anvertraue, der auch noch diese super wertvollen Gegenstände. Und dann wird man so zurückgewiesen.
Ja. Ah, und auch noch nach dem Motto, das ist so altbacken, das macht man nicht. Also nach,
und ich finde das so eine schöne Idee. Mhm. Ich meine, darum, das sagen wir ja auch immer, einen Gegenstand zu nehmen und ihn ins eigene Leben zu integrieren. Mhm. Darum geht es ja auch. Das ist ja ein positives Gefühl bei sich.
Ihn mit Erinnerung aufzuladen.
Genau.
Es gibt ihn mit Erinnerung, er hat schon Erinnerungen gespeichert, aber die müssen dann häufig nochmal so ein bisschen eingedampft und hervorgehoben werden. Das ist ja das, was in der Erinnerungswerkstatt dann häufig passiert, wo man, wenn man Erinnerungsstücke erstellt, dass man schaut, dass man diese Aspekte, da ist schon nochmal das reine Haben, ist manchmal noch nicht alles, was es braucht, um ein hilfreiches und heilsames Erinnerungsstück zu erstellen.
Was hältst du denn oder hast du vielleicht sowas von diesen Erinnerungsstücken, wie es gibt ja die Möglichkeit, zum Beispiel Fingerabdruck nehmen zu lassen und in einen Ring oder einen Anhänger zu machen. Oder es gibt die Möglichkeit, ein bisschen Asche zu nehmen, die in ein Schmuckstück zu verwandeln oder ein Stück Haar des Verstorbenen, der Verstorbenen zu nehmen und auch irgendwie in ein Schmuckstück zu wandeln. Hast du sowas, wusstest du damals, dass es das gibt? Hast du das sowas machen lassen? Hast du darüber nachgedacht?
Also mein Vater hatte sehr wenig Haare. Schwierig geworden, so ein paar Barthaare vielleicht. Ja, also weiß gar nicht, ob ich das in dem Moment wusste, erinnere ich mich nicht mehr. Ich habe mich dann ja im Nachgang viel damit beschäftigt, weil meine Diplomarbeit im Modedesign-Studium damals dann ja mich dann in dieser Arbeit mit unserer Trauerkultur beschäftigt habe und auch wo wir, was unsere Trauerbekleidung hergeht, angeht, wo wir daherkommen. Und da gehört eben auch Erinnerungsschmuck dazu. Und da kannte ich oder habe ich das dann schon nochmal gesehen, wie so Schmuckstücke aussehen aus Haaren. Und es gibt ja auch den Trauerschmuck, der so ein bisschen verpönt war. Wir kommen ja ganz ursprünglich daher, dass man eigentlich besonders hässlich sein sollte, wenn man trauert. Also Trauer ist nichts Schönes, das musste auch nach außen transportiert werden. Und wer sich in seiner Trauer irgendwie geschmückt hat, war eigentlich verpönt. Das ist, was macht man nicht, das gehörte sich nicht. Und daraus haben wir uns entwickelt, dass es dann irgendwann doch irgendwie auch eine Art Popkultur wurde. Und was mir besonders wichtig ist und was ich meinen Klienten auch mitgebe, ist, dass ich den Aspekt wahnsinnig wichtig finde, Dinge selber zu machen, also dieses ins Machen kommen und Hand anlegen an das Erinnerungsstück, finde ich einen wichtigen Aspekt. Und da würde mir ganz persönlich fehlen, wenn ich ein paar Haare abschneide und die zu einem Juwelier gebe und auch bei dem Fingerabdruck. Ganz persönlich, das gibt bestimmt ganz viele Menschen, Und ich finde das ganz toll, dass es diese Anbieter gibt, die das machen. Mir persönlich gibt das kein gutes Erinnerungsgefühl. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich hätte da noch einen Ring mit einem Fingerabdruck von meinem Vater. Es hätte dann etwas Positives, wenn ich irgendwie damit seinen besonders festen Händedruck verbinden würde. Mhm. Und es mich daran erinnert. Oder wie jetzt bei dir mit der Handschrift deines Vaters, wenn er dir immer kleine Notizen hinterlassen hat und das ist eine besonders wichtige Erinnerung für dich und du liest das dann und keine Ahnung, da steht jetzt, hallo Katharina Schatz, hier bitte noch 3 Packungen Milch kaufen oder so. Ne? Also irgendwas, wo man sagt, okay, für jeden anderen ist es irgendwie nicht nachvollziehbar, aber für mich ist es das Größte, das noch zu haben. Das ist für mich irgendwie wertvolles Erinnern. Nur ein Stück zu haben, um nicht loslassen zu müssen, finde ich für mich nicht heilsam als Erinnerung. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Mhm. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Ich habe mich ja sehr wenig mit Trauerkultur beschäftigt gehabt bis zu dem Tod von meinem Vater. Und wir hatten ja jetzt auch kein Bestattungsunternehmen, was uns irgendwie gut beraten hat. Also mit den Bestattern, mit denen ich heutzutage zusammenarbeite, da weiß ich, dass man auch dazu beraten wird.
Und man muss auch sagen, das hat in den letzten 10 Jahren auch wirklich viel getan. Ne? Also das ist viel in Bewegung.
Ja, ich finde es toll, dass es so viele verschiedene individuelle Möglichkeiten gibt. Und also ich hatte oft das Bedürfnis, einfach ganz viel aufzubewahren. Wir sind ja schnell in Aktion gegangen und haben viele Dinge schnell weggegeben. Damals, weil es die Situation erforderte. Und danach bin ich in so ein Loch gefallen und dachte, ich muss alles sammeln, was noch da ist. Genau, es war zu schnell. Und da hatte ich ganz oft das Bedürfnis, dass ich dachte, boah, wenn ich jetzt so eine Fingerabdruckkette hätte, dann wäre meine Trauer nicht mehr so schlimm. Also es war so ein Gefühl, was da war. Und ich glaube, ich würde gucken, was ich brauche in dem Moment. Und wenn das Gefühl da ist, sowas anfertigen zu lassen, dann mach es lieber. Ob es dann nachher hilfreich ist oder nicht, kannst du dann gucken. Aber du hast es.
Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ich finde auch nochmal aber wichtig zu erwähnen, dass ordentliches, also in Anführungsstrichen, also ein wirkungsvolles Erinnerungsstück, kannst du gar nicht im ersten Jahr erstellen. Du brauchst Zeit und deine Trauer braucht Zeit, um überhaupt erstmal in das gute Erinnern zu kommen und um dann zu sondieren, was hilft mir eigentlich, mich gut zu erinnern. Da bist du mal locker 1,5, 2, 3 Jahre.
Genau, nur nach dem ersten Jahr kannst du den Fingerabdruck nicht mehr erstellen.
Absolut, absolut. Ich sage nur, dass das, was man dort macht, häufig noch nicht das ist, was heilen hilft.
Ja.
Ist viel, viel später. Und da das erstmal alles sammeln und so, bin ich vollkommen fein mit. Ich glaube nur nicht, dass es das ist, was am Ende das Erinnerungsstück ist, mit dem du dich am liebsten umgibst.
Nee, das kann gut sein. Genau, das stimmt.
Und dass es bei deinem Thema eventuell auch so ist, dass es allein, weil es dir zu schnell, also weil es für deine Seele, für dein System einfach zu schnell alles passiert ist und man sich so überfahren gefühlt hat und das Gefühl hatte, ich habe vielleicht die falsche Entscheidung getroffen und ich hätte nochmal drüber nachdenken müssen und ich konnte nicht, dass es dann ein Trugschluss, ist ein fieses Wort, das will ich auch gar nicht sagen, das ist aus dem Hintergrund, dass du es jetzt nicht mehr hast, dass du diesen Fingerabdruck nochmal mehr Wert gegeben hast, weil er eben nicht mehr reproduzierbar war und du es nicht erfahren, hättest du genug Zeit gehabt, dir das
zu überlegen.
Und man muss ja auch sagen, meine Trauergeschichte ist ja auch, hat einen großen Unterschied zu deiner, indem ich eine lange Zeit der Voraustrauer hatte und wobei ich auch meinem Papa jetzt nicht gesagt hätte, du gib mir schon mal deinen Finger zurück, vielleicht brauche ich den noch, aber die Akutheit, mit der du deinen Papa verloren hast, die hatte natürlich auch vom zeitlichen Faktor eine ganz andere Schlagzahl. So, ne? Das ist ja alles.
Genau, und deshalb, das wollen wir auch mit unserem Podcast erreichen, dass wir einfach aufklären über die Möglichkeiten, die es gibt. Und wenn wir Zuhörende haben, die halt noch keinen Trauerfall hatten, dann wissen sie jetzt, was es eben für Möglichkeiten gibt. Und das finde ich eben auch nochmal wichtig zu erzählen. Und ich finde es ganz lustig, wo du sagtest, ja, ich hätte jetzt meinem Papa nicht um Fingerabdruck gebeten. Ich habe vor 2 Jahren war ich auf einer Messe und da gab es so Abdrücke, die man von seiner Hand machen konnte. Man hat die so festgehalten und das war so ein Festhalteabdruck quasi. Und das habe ich tatsächlich mit meinem Partner gemacht. Und das ist irgendwie ganz schön. Es fühlt sich ganz weich an und es ist irgendwie ein schöner Gegenstand, den wir jetzt haben. Und ich glaube, vielleicht ist es tatsächlich auch hilfreich, wenn Menschen wie eben bei dir, wo man absehen kann irgendwie, dass da jemand stirbt, dass man jemanden verliert, dass man nochmal gemeinsam, ist ja auch eine Art Ritual, nochmal so einen Handabdruck macht und den man festhalten kann, weil man immer die Hand der Person gehalten hat. Ja. Und da ist eben wieder der Kontext, genau wie du sagst, ist es ein hilfreiches Stück oder nicht. Und ich finde, es gibt einfach so viele schöne Möglichkeiten, Erinnerungsstücke zu erstellen und sich auch im Vorfeld schon Gedanken dazu zu machen.
Das finde ich auch nochmal einen wichtigen Aspekt. Also vielleicht kommen wir da gesellschaftlich auch irgendwie nochmal hin, dass das irgendwie normal ist, dass man, keine Ahnung, an einem lustigen gemeinsamen Familienabend nochmal kurz die Fingerabdrücke festhält. Und das in irgendein Safe legt, einfach just in case. Und dann hat man das und hat es dokumentiert. Und es nimmt halt die Schwere, ne? In so Momenten, wenn man weiß, man muss in absehbarer Zeit Abschied nehmen, dann ist das vielleicht so das Letzte, woran man denkt. Und das Letzte, an dem man loslassen möchte, weil es das nochmal realer macht. Aber in einer Unbedarftheit, in einem Moment, wo Leichtigkeit herrscht, wo wir ja auch für plädieren, dass man viel mehr über Abschied, Tod und Sterben sprechen sollte, auch in Momenten, in denen das Leben pulsiert, dass man eben das auch natürlich da vielleicht schon mal abhaken kann und man hat das schon mal ganz unverbindlich.
Ja. Muss ich gerade an unsere Folge denken mit Cordelia zum Thema Tiertrauer. Da hat sie doch auch erzählt, dass sie von ihrem Venior-Hund einen Pfotenabdruck genommen hat.
Ne? Genau. Ja, genau.
Voll schön.
Und ich auch vom Opa Hans.
Ja, genau. Maike, du hast ja erzählt, du hast dich in deiner Diplomarbeit, war das, ne?
Ja, dann auch so. Schon.
Ja, genau. mit dem Thema beschäftigt. Gibt es da noch so einen Aspekt, wo du sagst, den haben wir jetzt noch nicht beleuchtet?
Nee, es ist halt super spannend, aber das wäre wahrscheinlich nochmal eine extra Folge, in der wir drüber sprechen könnten, wo wir kulturell eigentlich herkommen und da war ein riesiger Fundus an Ritualen, die sind noch nicht alle gut gealtert, aber die haben wir eben mit. Ich behaupte halt mit den beiden Weltkriegen und mit der Verarbeitung und der gesellschaftlichen Traumatisierung, die da passiert ist, verloren. Und darum gibt es uns jetzt aber irgendwie ja auch, weil daraus ein Aktivismus gewachsen ist, der sagt, wir müssen uns das zurückerobern. Und das ist irgendwie, fühlt sich fast an wie ein Blankoblatt. Und da malen wir jetzt mit bunter Kreide drauf. Und da gab es ganz viel, was sich jetzt aber nicht mehr in so eine Folge quetschen lässt. Ich finde es halt super spannend, was mal gewesen ist. Und es ist, wie gesagt, super ambivalent. Aber ich fand, es ist bei mir ja auch aus dem Gefühl heraus entstanden, dass der Alltag irgendwie so schnell wieder da war um mich herum. Aber mein Leben und mein Inneres hat sich nicht wie Alltag angefühlt. Also für mich war alles stehen geblieben und komplett absurd. Dann sollte ich aber irgendwie weitermachen und musste ja auch weitermachen. Aber es war für mich, es war schwer, weiterzumachen. Mhm. Und da fehlte mir so ein Zeichen. Ich bin in die Uni zurück und dachte so, okay, jetzt muss ich bin in meiner Jeans und in meinem Shirt und schwarz tragen an einer Kunsthochschule. Das zeichnet dich jetzt irgendwie auch nicht als Trauernden aus. Und ich muss es halt jedem erzählen. Ich möchte es aber gar nicht jedem erzählen. Eigentlich möchte ich, dass man einfach, ich hätte gerne irgendwie sowas wie ein T-Shirt gehabt und da steht drauf, sprich mich nicht an. Genau, mein Vater ist gestorben so. Mhm. Und um einfach auch ein bisschen mehr Nachsicht von anderen zu bekommen und damit der Professor nicht fragt, ob ich in 4 Wochen an einer Mondschau teilnehmen kann, was mich super geärgert hat, weil ich mich so ungesehen gefühlt habe in dem Moment. Und daraus ist diese Idee ganz langsam gewachsen, sich nochmal mit Trauerbekleidung zu besprechen, denn diese Zeichen gab es ja mal. Wir kommen kulturell da ja her und wir kennen sie auch noch von dem Tag der Beerdigung und vielleicht auch dazwischen, zwischen Todestag und Beerdigung, dass wir da schwarz tragen, dass wir uns aber auch aktiv dagegen entscheiden und sagen, bitte kein Schwarz, gerade Beerdigung von Kindern, kennen wir das aus Anzeigen, das Gebet mit bunt zu tragen. Das ist dann ja auch eine bewusste Kommunikation, das Leben zu feiern und eben nicht den Abschied. Und das ist aber dann diese Entscheidung, aber wir hören dann ja Schlag Beerdigung irgendwie damit auf, diese Zeichen zu tragen. Und sie sind ja auch überschrieben mittlerweile. Also es ist halt kein Zeichen mehr, schwarz zu tragen. Und das war sowas, was mich wahnsinnig fasziniert hat, was ich spannend fand, wo wir auch kulturell, weiß ich nicht, ob das nochmal wieder einziehen wird, aber was mir ein bisschen fehlt, ein bisschen nonverbale Kommunikation.
Ja, lassen wir auf jeden Fall mal eine Folge dazu machen, wo wir da herkommen und was es für Trauerrituale so früher gab. Finde ich auch super spannend. Und ich finde es total spannend, oder fände es, glaube ich, mega spannend, wenn wir echt so ein T-Shirt hätten. Hey, ich bin in Trauer, mein Papa ist gestorben und wir damit durch die Stadt laufen würden. Vielleicht sollten wir das mal ausprobieren. Mal gucken, was für Reaktionen kommen.
Ja. Ja. Die gibt es auch schon lange nicht mehr. Ne? Das Flashmobs sind auch ein bisschen aus der Mode gekommen. Wir könnten das mal ein kleines Revival feiern.
Ja, ich glaube,
Flashmob.
Ich kann mir vorstellen, dass mit vielen Menschen ins Gespräch kommen.
Mit mehr als wir meinen.
Ja, ich glaube auch. Ach, wunderbar, Maike. Es war mal wieder eine ganz fantastische Folge. Ich danke dir für deine Gedanken und den Austausch. Und wir danken allen Zuhörenden, die uns immer fleißig zuhören bei dem, was wir hier erzählen und sich für unsere nicht immer so leichten Themen interessieren. Und deshalb auch nochmal der Aufruf, wenn ihr uns folgt, dann abonniert uns doch auch gerne. Ihr braucht dann nur das Glöckchen anzutippen und dann wissen wir auch, wie viele Menschen uns folgen und uns hören. Das hilft uns total und euch kostet das gar nichts.
Den Dank gebe ich gerne zurück und ich freue mich aufs nächste Mal.
Bis bald.
Bis bald.
Tschüss.